Ja, einen schönen guten Abend euch allen. Adventszeit 2023. Da sind wir mittendrin und es sind, so empfinde ich es jedenfalls, wenn ich es mit früheren Zeiten vergleiche, verwirrende, schwierige Zeiten. Jetzt schon fast 3 Jahre und noch kein Ende in Sicht. Kriegsgedröhn in Nahost, ein tiefes Erschrecken der Welt über das, was da vor nicht allzu langer Zeit geschehen ist. Vertreibung und Flucht und, wie es gerade erzählt wurde, jüdische Menschen, Brüder und Schwestern, die auch in unserem Land wieder gefährdet sind. Der Krieg in der Ukraine, an dem man sich nun fast schon gewöhnt hat, obwohl es so bitter ist. Und ich könnte jetzt ganz viele Stichworte aufzählen, könnte lange fortsetzen, was sich alles an Schwierigem, Unerwarteten in den letzten 3 Jahren aufgetürmt hat. Es gibt viele Stichworte, die die gegenwärtigen Bedrohungen bezeichnen. Und ich weiß, nicht wenige Menschen haben Angst, sie erzählen es manchmal, wenn man ins Gespräch kommt. Unterschiedliche Ängste, aber doch so, dass manch einer sich bedroht fühlt in seiner Existenz. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es sind nicht nur die Nichtchristen. Auch uns wird manchmal das Herz schwer. Und ich habe gemerkt, wie ich immer wieder einmal einfach weinen muss über dem, was in dieser Welt da ist, über Bildern, die man sich kaum vorstellen kann. Und wir sehen ja Gott sei Dank nur von Ferne diese Bilder. Menschen haben solche Dinge erlebt. Keine leichte Zeit, und das heißt auch ganz viel Verunsicherung. Was macht das mit unserem Glauben? Was gibt in solchem Erleben Halt und Zuversicht? Ich finde es sehr gut, dass ihr euch für diesen Advent diese Predigtserie ausgesucht habt. Wahrscheinlich habt ihr sie ja gar nicht ausgesucht, sondern solche Dinge legen sich dann den Leuten, den Verantwortlichen aufs Herz, dass man sagt, ja, das wäre jetzt gut, wenn wir diese Bibeltexte anschauen, darüber reden und darüber sprechen. Denn allein der Blick auf unseren Gott kann trösten, kann helfen, kann Mut machen und kann uns auch freisetzen in dieser Zeit, dass wir anderen nicht mit Hoffnungslosigkeit, mit Traurigkeit und Verzweiflung begegnen, sondern dass wir das bekennen. Wir haben Mut, wir haben Hoffnung und Zuversicht, dennoch und trotzdem. Ich möchte die Worte, die im Trailer schon angeklungen sind, noch einmal lesen, weil man Gottes Wort nicht oft genug hören kann. Und das waren Worte, die Jesaja damals, als Gott sie ihm zum ersten Mal aufs Herz legte, in eine ähnliche Zeit hineingerufen und hineingesprochen hat. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Und die da wohnen im Finstern, über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich sei, dass es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zephaoth. Was für hochaktuelle Worte. Ich habe sie ehrlich gesagt in diesem Jahr noch einmal ganz neu und noch einmal ganz anders gelesen. Obwohl mich dieses diese Zusage von dem Licht in der Finsternis schon zu Zeiten angesprochen hat, als ich selber noch gar nicht eine Beziehung zu Gott und dem Glauben hatte. Aber das war immer ein Wort, was mein Herz berührt hat. Vielleicht, weil es auf unsere Sehnsucht trifft, dass wir Licht finden mitten im Dunkel. Und Jesaja, der ja im Namen Gottes spricht, wischt wie mit einem Paukenschlag alle Bedrohungen zur Seite. Und er weist uns hin. Das Volk sieht ein großes Licht. Ja, die Bedrohungen existieren, sie sind real, aber sie dürfen und sollen uns nicht hindern, das Licht zu sehen. Ich wage es kaum, das auszusprechen, weil ich Bilder vor mir habe, die uns aus den Medien erreichen, von verzweifelten Menschen, die Angehörige verloren haben, von schrecklichen Gräueltaten, die in den Kriegen unserer Tage getan werden. Und da ist es finster im Land, stockdunkel, entsetzlich finster. Und trotzdem, das Volk in der Finsternis sieht ein großes Licht, jedenfalls dann, wenn es die Augen erhebt. Und dazu ladet ihr ein in diesen Wochen, die Augen zu erheben, wegzuschauen von all dem, was unseren Blick ja manchmal schier gebannt nimmt und verdunkelt, und hinzuschauen auf den, von dem es heißt, er ist ein wunderbarer Gott. Bei ihm ist alles, was wir brauchen, was wir finden müssen in diesen Tagen. Dabei ist das Szenario, das Jesaja beschreibt, dramatisch. Es ist da vom drückenden Joch die Rede, von Stiefeln, die mit Gedröhn einhergehen, von Mänteln, die durchs Blut gestreift und im Feuer verbrannt werden. Die Ereignisse vom 7. Oktober, fast habe ich den Eindruck, sie werden hier beschrieben. Dabei ist das alles schon sehr lange her. 2700 Jahre müssen wir zurückgehen. Das war die Zeit Jesajas. Und da war auch Kriegsgeschrei, Gewalt und Terror im Land und das damit verbundene Entsetzen bei den Menschen und die erschreckten Herzen. Denn um 720 vor Christus überfiel der syrische Herrscher Israel. Und der König von Juda Ahas hatte ihn dazu angestiftet. Bruderkrieg. Nicht anders wie heute. Und wie wichtig, liebe Geschwister, dass Jesaja in dieser Situation Worte der Hoffnung spricht. Ja, vielleicht können wir sie gerade in diesen Tagen ganz besonders gut verstehen. Es war ja lange so gut in unserem Land. Ich weiß, als Teenager haben wir drüber gelächelt, wenn unsere Väter von den Schrecken des Krieges erzählten und man konnte es manchmal schier nicht mehr hören. Erst heute verstehe ich, wie traumatisiert die Generation unserer Eltern und Großeltern gewesen sein musste. Und sie hatten ja keine Hoffnung im Glauben. Jedenfalls die meisten von ihnen. Jesaja spricht Worte der Hoffnung. Er ruft sie hinein in die Ohren des Volkes Israel und in unsere Ohren als hier versammelte adventliche Gemeinde. Das Licht, das macht die Finsternis hell. Und da geht's nun nicht um die Lichter, die wir daheim anzünden. Das ist schön in diesen Wochen. Keine Frage, ich mag das auch gern. Im Licht dasitzen. Ich habe auch meinen Balkon geschmückt mit Lichtern, dass sie hineinleuchten in die Nacht. Ich freue mich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Lichter sehe. Aber so heimelig das ist alles nur Hinweis auf das große Hoffnungslicht. Und um das geht es. Denn wäre es nicht da, bräuchten wir keine einzige Kerze anzuzünden. Gott hat seinen Himmel zerrissen und ist mit seinem Licht in die Welt gekommen. Wir, die wir Jesus Christus kennen, glauben das und wissen das. Weit schwieriger war es für jenes Volk damals, für die Israeliten unterwegs. Sie hatten zwar die Zusage, aber konnten zunächst nur hoffen. Gott zerreißt seinen Himmel und es heißt, Christus, das Licht der Welt, er besucht diese Erde. Und es ist ein unauslöschbares, unübersehbares Licht. Dieses Licht ist quasi unkaputtbar. Das kann man nicht wegbringen. Selbst dann nicht, wenn Menschen entsetzlichste Dinge tun. Es leuchtet für das Volk in der Dunkelheit und bringt die Zusage, die Bedrohungen dieser Welt, sie sind nicht von Dauer. Sie werden nicht am Ende sein. Nicht die schrecklichen Bilder aus den Kibbuzim von Anfang Oktober. Nicht die Tränen der Menschen, die immer noch bangen um ihre Angehörigen, die als Geisel festgehalten werden. Nicht die Verzweiflung und das Leid bei den Familien in Palästina, die auch nicht wissen, was da mit einem Mal über sie hereingebrochen ist. Das nicht das Letzte. Das Licht scheint. Und den machtbesessenen Herrschern dieser Welt stellt Gott nun etwas entgegen. Und das ist erstaunlich. Keine Atomwaffen, keine Drohnen, keine Flugabwehrgeschosse und was es da so alles noch gibt. Ein kleines Kind. Ein kleines Kind, was gibt es Wunderbareres, aber auch was Hilfloseres? Wie einen neugeborenen Menschen. Gott leistet sich das. Kann das gut gehen, möchte ich ihn fragen. Ja, sagt Gott zu mir, das geht gut, denn meine Liebe ist stärker. Die Liebe, meine Liebe triumphiert über die Mächtigen dieser Welt. Sie mögen sich noch so aufführen und gebärden. Ich habe in diesen Tagen oft an die Psalmen gedacht, wo die Psalmbeter beten, was geht es den Gottlosen so gut? Einfach weil ich es schier nicht aushalte, dass die Tyrannen dieser Welt mit dem Elend, was sie über andere bringen, mit dem Entsetzen, das sie heraufbringen, ohne dass sie sich dabei schämen, durchkommen. Ich habe zu Gott gesagt, was denkst du dir dabei, Herr? Gottes Antwort: Immer wieder, das ist meine Sache, segne du sie, bete für sie. Und das fällt mir wahrlich schwer, für einen Wladimir Putin zu beten oder für die Hamas oder die anderen Schergen dieser Welt. Den würde ich rein menschlich am liebsten den Kragen umdrehen, aber das sollte ich in einer Kirche lieber nicht sagen. Gott leistet sich das. Er versucht mit Liebe zu überwinden. Und dieses Kind bekommt nun Namen, die mit seiner Geburt verbunden sind. Namen, die ihr bedenkt, über die ihr mediziert, die euch nahe kommen lasst in diesen Wochen. Es ist wie ein Regierungsprogramm. Beim Kind Gottes, beim Sohn Gottes sind es hier in diesem weihnachtlichen Text 4 Namen: Wunderrat, Gottheld, ewiger Vater, Friedefürst. Diese Namen tragen alles in sich, Gottes ganzes Wesen. Und wenn ich sie begreife, dann begreife ich, wer Gott ist. Dann begreife ich, warum die Liebe stärker ist. Warum dort, wo wir diese Liebe des himmlischen Vaters zulassen, dass sie unser Leben berührt, dass sie zu den Menschen kommt, warum dort etwas verändert wird. Ich war als junger Mensch ja auch ein begeisterter Friedensdemonstrierer. Frieden schaffen ohne Waffen, das war so einer unserer Sätze und anti ganz vieles, was damals in unserer Jugend die Welt bedrohte. Ich denke bald mal dran, wenn ich die sehe, die heute als junge Leute auf die Straße gehen. Wir waren genauso leidenschaftlich und wir haben das auch geglaubt, dass wir Frieden schaffen können. Und für wie viele Menschen ist das inzwischen zerbrochen? Es muss wieder aufgerüstet werden. Man muss wieder sich wehren, um auch andere zu schützen. Kaum zu begreifen. Nein, unsere Friedensprogramme sind wahrlich gescheitert. Aber da ist ein anderer, der es sich leistet, mit einem kleinen, neugeborenen Kind in diese Welt zu kommen, der sagt, das ist mein Sohn und in dem findet ihr alles, was ich bin. Wenn wir begreifen wollen, wer Gott ist, was er für uns ist, wie er uns begegnet, müssen wir auf diesen Jesus schauen. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Ich und der Vater sind eins. In mir kommt Gott zu euch. Und ich finde es gut, wenn wir uns dem aussetzen, wenn wir das in uns aufnehmen, was es heißt, dass es da jemanden gibt, der ein wunderbarer Ratgeber ist. Einer, bei dem Stärke ist, mitten in aller menschlichen Schwachheit. Und einer, der sagt, ich bin euer Vater von Ewigkeit her. Vier Namen wie vier Himmelsrichtungen, die sich über die Erde ausspannen. Nicht nur für Israel, nicht nur für Jerusalem, nein, für die ganze Welt gilt das. Dass in Christus Gott ganz da ist und dass er zu allen kommen will. Allen will er begegnen und zum Heil und Segen für die Welt kam dieser Herr, in dem Gott sich als Kind klein macht. Zu Eingang haben wir gesungen, macht hoch die Tür. Ja, die Türen unseres Herzens und uns ganz und gar müssen wir öffnen, damit wir das begreifen können. Und jeden einzelnen dieser Namen, und damit tut ihr gut mit dieser Predigtreihe, gilt es durchzubuchstabieren, was das heißt. Und das ist sicher mit vier Predigten nicht zu Ende. Das muss man immer wieder anschauen und aufnehmen und Gott bitten, dass er sich offenbart in dem, was da über ihn gesagt wird. Es ist wie ein Programm voller Wunder. Und Gott, von Anfang an war er ja der, der die Beziehung zu seinen Menschen gesucht hatte, der uns nahe sein wollte. Der Vater schlechthin. Und was ist ein Vater? Einer, der Liebe gibt und Sicherheit und Schutz. Einer, der sorgt. Einer, der für andere da ist. Einer, bei dem man sich bergen kann. Er, unser Gott, zeigt uns in Jesus Christus dieses Gesicht. Und wir wissen, ganz oft kommt das Wort Vater, das es im Alten Testament natürlich schon gab, aber nicht in dieser Vielzahl und in diesem Reichtum im Neuen Testament vor. Und Jesus hat ja sogar gesagt, Abba können wir ihn nennen. Das klingt für uns recht heilig, wenn man dann Papi und Papa sagt, dann wird's etwas deutlicher, was er damit gemeint hat. Ganz nahe will dieser Gott sein. Und am Ende steht nicht das Chaos und nicht das Nichts. Da gibt es ja diese schöne Geschichte dann im Neuen Testament. Was steht am Ende? Der Vater mit den offenen Armen, der jeden aufnimmt. Nicht wegen unseres Gutseins, nicht wegen unserer tollen Taten, nicht weil wir die eifrigsten waren, im Frieden schaffen und Klima bewahren und helfen und heilen und was es da alles noch so gibt. Nein, weil er uns in seiner Nähe haben will, um uns zu lieben. Er steht am Ende. Und das tröstet mich manchmal, das hat mich früher schon oft getröstet, vor allem wenn ich schwer kranke Menschen im Krankenhaus besucht habe, die schon so zerstört waren von der Krankheit, dass man wusste, es wird bald zu Ende gehen, dass das nicht das Ende ist, dass das Ende dieser Vater ist, mit seiner Liebe, in die er uns alle einmal hineinholen will, wenn wir es zulassen, wenn wir uns öffnen dafür. Gott, der unser Gott sein will, für immer. Wunderbarer Ratgeber, starke Kraft, liebender Vater, bei dem unser Herz zum Frieden kommen kann, ja, der überhaupt der Einzige ist, der Frieden bringen kann und Frieden bringen wird in diese Welt. Zu schön, um wahr zu sein? Das sagen ja manche. Was habt ihr für einen naiven Glauben, ihr Christen? Nein, wer sich diesem Vater anvertraut, der wird es erfahren. Der wird merken, dass Gott in schwierigsten Zeiten nie enttäuscht, dass seine Liebe unkaputtbar ist, dass seine Liebe etwas ist, was bleibt. Für immer, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Vielleicht nur ansatzweise, wenn wir sehr glücklich sind, dann denken wir manchmal, das soll für immer so sein. Aber schon im nächsten Moment ist ja oft das Glück wieder weg oder hat einen Riss bekommen. Jesus Christus möchte uns diesen Vater, diese Liebe nahe bringen. Und zwar in der ganzen Tiefe, Höhe und Breite seines Wesens, in einer Dimension der Barmherzigkeit, Gnade und Liebe, die es nirgends sonst gibt. Wir wissen heute, diese Erfahrung eines tiefen Angenommenseins ist eigentlich das Einzige, was in einem Leben Stabilität und Sicherheit bringt. Und wir wissen auch, und das ist kein Geheimnis, dass nicht wenige Menschen das von ihren irdischen Vätern so nie erfahren haben. Dass viele bis ins Erwachsenenleben hier Mangel und Defizit mit sich herumtragen. Es gibt auch das andere. Es gibt auch die Väter, die vielleicht, weil sie selber geliebt und angenommen waren, im irdischen Bereich wirklich Liebe schon geben können. Aber das ist sicher nicht die Mehrzahl. Und wer mäßige bis schlimme Beziehungen zu seinem Vater hat, der wird in seinem Leben immer Verunsicherung mit sich tragen, Zweifel und auch Ängste. Im Blick auf die eigene Identität, im Blick auf das eigene Sein. Und warum tun wir uns so schwer manchmal, wirklich in Beziehungen zu finden, zueinander und zu Gott? Weil da so ein Riss ist in unseren Erfahrungen, so ein Mangel an Liebe und weil in uns eine unerfüllte Sehnsucht wohnt. Aber das müssen wir nun nicht automatisch auf den himmlischen Vater übertragen. Ein Wort im Neuen Testament, was mir immer wieder mal in den Sinn kommt, wenn es schwierig ist, lasst uns aufsehen auf Jesus. Das klingt ganz einfach und ganz fromm. Aber es ist so wie ein Schlüssel, die Veränderung der Blickrichtung, darauf kommt es an. Wenn das stimmt, dass wir in Jesus Gott ganz sehen und erkennen können, dann ist in Jesus auch ganze väterliche Liebe zu finden. Dann ist bei Jesus ein Ort des Heilwerdens, ein Ort, wo Mangel ausgefüllt, wo Defizite erstattet werden. Und wo unser Herz diese Sicherheit finden kann, die Menschen auf dieser Erde uns wohl nicht geben können. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir mehr und mehr die Liebe des Vaters erkennen. Es gibt keine Zeit und keinen Ort, wo der himmlische Vater nicht in seiner Güte bereitsteht, um uns zu beschenken. Wo er sagt, heute ist der Laden geschlossen, da gibt's keine Liebe und keinen Frieden bei mir. Manchmal kommen wir ja beim Einkaufen irgendwo hin und dann haben die eher zugemacht wegen Personalmangel. Das gibt's bei Gott nicht. Da ist der Laden sozusagen immer geöffnet. Da kann ich jederzeit kommen und mir das schenken lassen, was mir fehlt. Was müssen wir tun dazu? Wir müssen uns öffnen. Und ich glaube schon, dass das eine Entscheidung ist, dass wir manchmal unterwegs sind und jammern und klagen über Dinge, die in unserem Leben nicht so ist, sind, wie wir es uns wünschen. Dass wir aber auch unser Herz nicht dafür aufmachen, Neues zu erfahren, uns überraschen zu lassen. Und Gott möchte überraschen, so wie das vorhin in den Zeugnissen ein bisschen zum Ausdruck kam. Wer sich öffnet und sich einlässt, wird manchmal überrascht. Nicht dauernd im Großen, oft durch kleine Ereignisse, aber doch so, dass wir erkennen, dass Gott da ist, dass er handelt, dass er für uns da ist. Und das, was irdische Väter oder auch Mütter uns nicht gegeben haben. Das kann und das wird der himmlische Vater erstatten, wenn wir Menschen uns öffnen, wenn wir Liebe an uns heranlassen. Und ich weiß, das ist schwer. Ich habe mir auch ganz lange damit schwer getan und schnell geht das heute noch nicht, dass Menschen mir wirklich nahe kommen dürfen. Aber das ist so etwas, wozu ich mich entscheiden kann. Ja, Gott, du darfst kommen. Ich vertraue dir. Ich lege meine Angst in deine Hände, dass mir etwas Ungutes passiert, wenn da plötzlich Nähe ist. Vertraue dir, dass du helfen und heilen und verändern kannst. Und wenn diese Erkenntnis wächst in unseren Herzen, wenn wir hier Erfahrungen machen, dann werden wir plötzlich merken, dass das stimmt, was Jesaja hinausruft. Da ist uns ein Kind geboren und in diesem Kind begegnet sie uns, die Liebe des Vaters. Lasst uns unseren Blick auf diesen Gott richten. Es ist, wie gesagt, eine Entscheidung und ich muss da manchmal auch aktiv werden. Ich muss mich aufmachen. Ich muss jemand anderen vielleicht das einmal erzählen, wie es mir geht. Ich muss mich einmal trauen, jemanden anderen zu sagen, du bete doch einmal für mich. Ich muss anfangen, den Worten, die in der Bibel stehen, mein Vertrauen zu schenken, dass das stimmt, wenn Jesus da sagt, wer mich anschaut, sieht den Vater. Und das sind ja so Entscheidungen, die wir in unseren Köpfen treffen. Das fällt uns nicht sofort in den Schoß. Aber wie gut ist es, wenn wir in diese Aktivität eintreten. Und diese Veränderung, die wird dann passieren. Wir werden mehr und mehr begreifen, dass wir einen guten himmlischen Vater haben. Manchmal kann so eine Veränderung ganz schnell passieren. Manchmal braucht es Zeit. Das können wir Gott überlassen. Aber ich muss dazu Ja sagen. Und dann werde ich vielleicht durch Liebe, die andere mir schenken, durch Vergebung, die mir zugesprochen wird, durch Trost, wenn ich verzweifelt bin und in vielen anderen Situationen merken, du bist nicht allein, da ist ein Gott, der immer für dich da ist. Liebe Geschwister, wie gut, dass wir einen solchen Gott, einen solchen Vater haben. Und das kann man nur nicht vor Augen malen und beschreiben. Da muss jeder sein Herz öffnen und sich einlassen, wenn man es in der Tiefe erleben will. Ja, Gott, er ist wirklich ein wunderbarer Ratgeber. Bei ihm ist Stärke und Hoffnung und eben Licht. Und dieses Licht leuchtet hinein in diese im Augenblick so finstere und so unverständliche Welt. Öffnen wir uns diesem Licht. Öffnen wir ihm unser Herz. Und tun wir das in den nächsten Tagen, dass wir einfach auf Jesus schauen, das Kind in der Krippe, weil uns da Gott ganz nahe kommt. Und dann wünsche ich euch, dass ihr staunen könnt, dass ihr berührt werdet, dass ihr in euren Defiziten und Fragen diesem Gott begegnet. Dietrich Bonhoeffer, dieser Name ist manchen bekannt. Ich habe zu diesem Stichwort ewiger Vater eine kleine Auslegung von ihm gefunden, die ich ans Ende stellen will. Ewiger Vater, sagt er, wie kann dies der Name eines Kindes sein? Nur so, dass sich in diesem Kind die ewige väterliche Liebe Gottes offenbart und dass dieses Kind nichts anderes will, als die Liebe des Vaters auf die Erde bringen. So ist der Sohn mit dem Vater eins. Und wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Dieses Kind will nichts für sich. Es will kein Wunderkind im menschlichen Sinn sein, sondern gehorsam. In der Zeit geboren, bringt es die Ewigkeit mit sich auf Erden. Als Gottes Sohn beschenkt es uns mit der Liebe des Vaters im Himmel. So geh du hin, suche und finde an der Krippe den ewigen Vater. der hier auch dein liebender Vater geworden ist. Und der Friede Gottes, der immer so viel größer ist, als wir das ahnen und verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.